Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst.
Kein anderes Getränk fordert in seiner Behandlungsweise Intelligenz und persönliche Hingabe in dem Maße heraus, wie es das Weißbier tut. Viele Faktoren, Keller, Gefäße, Sauberkeit, Temperatur, Gärungsprozess, Krucken, Pfropfen, Aufstellung, sogar Licht und Schatten müssen zusammenwirken, um jene perlende, kohlensäurehaltende, prickelnde Flüssigkeit zu erzeugen, zu deren Quelle sich die durstende Seele zurücksehnt. Wie der Rompilger zu den einmal gekosteten Wässern der Fontana Trevi in der ewigen Stadt. Das war ein Zitat aus Die Gartenlaube von Gustav Schubert, Erscheinungsdatum 1880. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Special mittlerweile von Brautag, eurem Podcast über Bier und Braukunst mit Flo und Paul. Mein Name ist Flo Erdl und ich werde heute als Sauerbier-Nerd ganz sicher auf meine Kosten kommen, denn die heutige Folge oder das Special ist eine wahre Herzensangelegenheit in vielerlei Hinsicht von uns, denn es geht um Sauerbier, genauer gesagt, der traditionellen Berliner Weise. Und natürlich wird es um unseren Gast gehen, eine leidenschaftliche Brauerin mit einer ganz besonderen Brauerei, bei der das Thema Bierkultur sehr groß geschrieben wird. Und natürlich werden wir auch über das aktuelle Crowdfunding sprechen, aber dazu später mehr. Also von daher, alle Zuhörer, liebe Community, bitte bleibt dran. Wir brauchen eure Unterstützung für eine gute Sache. Und wie immer bin ich natürlich nicht für euch alleine am Start. Ich habe auch den guten Paul an meiner Seite, der sicherlich auch schon die ein oder andere Weiße in seiner Vergangenheit gebraut hat, in seinem berühmt-berüchtigten Braukeller. Paul, wie sieht's aus? Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Du hast es gesagt, ist eine Herzensangelegenheit heute. Das wird eine coole Folge. Ich glaube, wir haben uns alle auch ein paar Bierchen bereitgestellt. Da bin ich jetzt auch schon mega gespannt drauf. Hat man gerade schon im Vortalk quasi gesagt. Und ich habe tatsächlich auch schon die eine oder andere Berliner Weiße gebraut. Von meinen war ich bis jetzt noch nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich glaube, von dem heutigen Gast kann man noch ganz viel lernen, was das angeht. Und in diesem Sinne spannen wir euch nicht weiter auf die Folter. Wir begrüßen heute ganz recht herzlich die Ulrike Gens von der Schneeäule Brauerei aus Berlin. Eine Brauerei für Berliner Weiße, für wilde Biere, für saure Biere. Und Ulrike, herzlich willkommen in unserem kleinen, feinen, virtuellen Podcast-Studio. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Freut mich.
Sehr cool. Ja, für die, die dich vielleicht nicht kennen, fangen wir einfach mal an, wie immer. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
Mein Name ist Ulrike Gens. Ich bin Mädchen für alles in der Schneeäule Brauerei. Ich nenne mich selber, ich bin die Schnee-Uli sozusagen, weil hinten in der Eule steht ja auch das Uli hinten dran so ein bisschen. Ja, ich braue hauptsächlich saure, wilde Biere, also alle die mit lebendigen Milchsäurebakterien und Brettanomyces. Und in Berlin natürlich, weil sonst wäre es ja keine echte Berliner Weiße. Ich habe mich damit schon ein bisschen länger beschäftigt, aber natürlich nicht lang genug, um alles darüber zu wissen. Ich habe Brauwesen studiert und ich habe nicht brauen gelernt, sonst würde ich auch keine Berliner Weiße machen, glaube ich.
Ja, sehr cool. Ich glaube, das reicht erstmal, damit wir alle ein bisschen Bescheid wissen. Auf die ganzen Details gehen wir jetzt im Laufe der Folge ein. Aber Flo, ich würde sagen, ich habe Durst.
Ja, das klingt gut. Ja.
Okay.
Gerade heute, ich würde sagen, macht sich jeder mal ein Bierchen auf. Das mache ich auch. Ich habe natürlich eins von dir, Ulrike. Hatte ich auch im Vortag
ja,
schon
toll.
Gesagt. Und zwar die Flora von 2020 mit Rosenblüten.
Aha.
Genau, in so einer schicken, großen 75 cl Flasche. Da freue ich mich jetzt drauf.
Toll.
Ich bin nur so ruhig, weil ich mit Riechen beschäftigt bin und schon am Genießen bin.
Ich habe hier auch erstmal zu tun. Ich habe die Flasche aufgemacht und Ich musste es noch nicht mal einschenken, da ging es schon ab. Und jetzt im Glas umso schöner. Ich habe mir eine Jasmin aufgemacht von der Schneeeule aus 2020. Ich spick noch mal kurz. 2020, ja.
Das ist ziemlich cool. Ein altes Bier. Okay, gut. Dann mache ich jetzt hier das Junge rein. Das ist aus dem letzten Jahr.
Ja, in dem Sinne erstmal Cheers, oder?
Ja. Prost.
Ah, das zischt.
Das zischt.
Angenehm.
Ich kenne es ja auch frisch oder frischer. Und aber eben mit ein paar Jasminblüten, total fruchtig, frisch, floral, mit 3,5%, glaube ich, total geiler Durstlöscher. Schön spritzig, hochvergoren, wie man das kennt, leicht getreidig, ganz, ganz toll. Mag ich super gerne im Sommer sowas und das ist ein Gedicht. Muss man wirklich sagen.
Ja, dein Bier dürfte jetzt auch noch ein bisschen, schon nicht mehr so sauer sein.
Nee, es ist nicht.
Von 2020. So, Malz ist schön knackig. So,
ja.
Ne? Wie das bei einer jungen Weißen so sein soll. Kommt das Jasmin wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
Genau,
rüber?
Das ja. Definitiv. Die Säure ein bisschen im Hintergrund oder ein bisschen zurückhaltender. Aber trotzdem muss man sich hier schon immer noch so ein bisschen zurückhalten. Das läuft gut rein. Das ist echt gut.
Na, du wirst jedenfalls nicht gleich umfallen, wenn du die
trinkst. Na, das ist das Gute. Deswegen dachte ich, das passt schon. Das passt
unbedingt.
Schon.
Ja. Da kann man den Podcast auch mal am frühen Morgen aufnehmen.
Ja, genau. Starten wir rein, oder? Jetzt haben wir alle was, haben ein bisschen die Kehlen geölt und dann können wir loslegen. Deine Passion, Ulrike, für wilde, saure Biere, insbesondere für die Berliner Weiße, ist seit langem weit über die Grenzen Berlins und Deutschlands bekannt. Kannst du vielleicht einfach erstmal am Anfang erzählen, wie so deine Bierreise losging und wie das alles so seinen Anfang nahm? Du hast es ja vorhin schon mal ganz, ganz kurz angerissen. Ja.
Meine Bierreise geht schon lange los. Ja. Ich bin schon immer ein sehr begeisterter Biertrinker, eigentlich schon seitdem ich sehr jung bin. Allerdings gab es damals nur... Also Pilz, ja, die Krönung, die Königin des Bieres und so. Das habt ihr alle gelernt. Daran musstet ihr euch gewöhnen und so. So an das Bittere im Bier, das ist ja eigentlich nicht. Aber wenn man es öfter macht, wird man mal ein Kenner, ne? Damit ging's los. Das hat sich ja in Deutschland auch so gehalten. Deutschland ist ja auch so ein Land, wo sich gerade Bier, also wo das Bier eigentlich so den... die höchste, größte Kundenbindung hat. Das heißt, trinkst du einmal das Bier, bleibst du dabei. Mhm. Mittlerweile hat sich es ein bisschen verschoben mit dieser Kraftbier-Szene so ein bisschen. Und auch so, dass man auch mal ein bisschen mehr über den Tellerrand guckt. Es lernen auch die Frauen mehr Bier zu schätzen. Einfach weil nicht nur Pilz da ist, sondern auch andere Bierstile, die Frauen besser schmecken eventuell. Und irgendwann mal habe ich dann angefangen, Biotechnologie zu studieren. Hier in Berlin gab es das mit dem als Vertiefung Brauwesen. So, eigentlich wollte ich ja eher so die Welt retten und Bodenreinhaltung betreiben und Wasserreinhaltung und sowas. Dann hat mich aber doch das Bier wieder eingefangen, ja. Ich habe vorher nie zu Hause gebraut und hatte eigentlich damit überhaupt sonst nichts weiter am Hut vorher und dachte so, ach, eigentlich ist das auch super interessant und auch so vielschichtig, weil es ja nicht nur um Mikrobiologie geht, um Nahrungsmittelproduktion, sondern auch um Maschinenbau und so ingenieurtechnische Sachen, irgendwie so Kontrollgeschichten und so. Und das fand ich ziemlich spannend auch so, weil es halt auch so bodenständig ist, ja. Das Brauwesen an sich. Ich fand es auch interessant auf jeden Fall. Und irgendwann mal kam ich dann zu Berliner Weiße.
In der Szene sagt man sich, dass du, oder das kann man ja auch nachlesen, du hast ja schon öfters mal Interviews gegeben, dass du deine erste authentische Berliner Weiße auf einem VLB-Fest genießen durftest. Vielleicht kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, was dich da so besonders gecatcht hat, wo du das erste Mal eine traditionelle Berliner Weiße trinken konntest und wie dich das Ganze dann auf deinem weiteren Weg dich nachhaltig beeinflusst hat.
Damals habe ich halt Berliner Weiße als Kindelweiße gekannt, weil ich bin ja nicht gebürtiger Berliner, sondern ich bin ja zugezogener Und als ich nach Berlin gezogen bin, da gab es keine richtige Berliner Weiße mehr. Da gab es eigentlich nur noch Kindelweiße. Und natürlich habe ich dann, weil muss man ja machen, ja, irgendwie mal Berliner Weiße probiert, dann die Frage Rot-Grün. Hm? Und dann so, das ist gemischt. Es ist so eine Art Limo. Ja. Komisch. So, natürlich, als ich dann mich mit Brauwesen und Bier ein bisschen mehr beschäftigt hatte, habe ich dann auch mal eine Berliner Weiße ohne Sirup getrunken. Das fand ich jetzt auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Und ja, dann habe ich halt studiert und so. Und da bei der VLB und da im Sauerhaus, da gab es halt immer Riesenpartys. Und man kann sich vorstellen, wenn es da Brauer feiern, die feiern wie die Verrückten. Und da fließt das Bier ohne Ende. Und da geht man nicht nüchtern nach Hause. Und der nächste Tag ist auch nicht besonders mehr zu benutzen. Also da ist man denn hin eigentlich. An diesem Tag hat Kurt Marsch halt mal seinen Berliner Weiße Versuch mal präsentiert, so, weil da war er auch stolz drauf, konnte er auch, weil es war richtig lecker. Ja, das haben wir dann den ganzen Abend getrunken. Und nicht nur eins, nicht nur drei, nicht nur fünf, ja, keine Ahnung. Da zählt man ja auch nicht mehr mit. Ja, ich fand den Abend total toll. Ich habe mich super unterhalten. Ohne jetzt mal also leicht angeschickert, aber nicht total besoffen. Und der nächste Tag war super. Dachte ich mir, perfektes Bier für mich. Ja. Ich brauche das. Außerdem erscheint es mir irgendwie angenehm. So auch ja, süchtig machend ein wenig.
dann war es also quasi um dich geschehen. Du warst dann
sozusagen.
Genau. Du warst dann im Bann der Berliner Weiße. Ja. Und
sozusagen, ich habe dann den Busch brennen gesehen, ja. Ja. Und konnte ihn nur mit Berliner Weiße löschen.
Ja. Bis zum heutigen Tag, so muss es sein, ja.
Ja, genau.
Und da bist bei mir und beim Paul genau richtig. Also uns geht es ähnlich. Also Berliner Weiße, muss ich sagen, also eine richtige, in Anführungszeichen, eine traditionelle, wo auch Brett im Spiel ist, die kann ich auch wirklich zu unterschiedlichsten Anlässen trinken. Wie du es gesagt hast, es ist auch schön, dass man da auch ohne schlechtes Gewissen auch mal mehr davon trinken kann. Einfach auch mal, das kann auch als Durstlöscher fungieren und genauso kann man sich an einem Bier eine Weile festhalten, weil es einfach so viel mitbringt, so viele tolle Aromen. Da bei uns viele Hobbybrauer und Hobbybrauerinnen hoffentlich auch zuhören, Ulrike, wäre für uns natürlich auch ganz spannend, nachdem du das dann getrunken hattest, nachdem du wusstest, jawohl, das ist vielleicht mein Bier, ja, so in die Richtung. Wie ging's da los? Wie muss man sich das vorstellen, wo hast du auf der einen Seite die Kulturen und auch dir das Wissen angeeignet, um sowas dann im weiteren Fortlauf mal selbst zu machen?
Also erstmal habe ich ja gesucht, vielleicht findest du das irgendwo, sowas in der Art, aber das war unmöglich. Zu der Zeit hat der Brubäcker einmal im Jahr eine Weiße gebraut, die war sofort ausverkauft auch, die kriegt man eigentlich auch gar nicht. Und dann gab es eigentlich nur noch sowas wie Kettelsauers irgendwie.
Und wann war das ungefähr? Also wo sind wir jetzt gerade?
2012,
okay,
12, 13, sowas in Richtung. Es hat sich dann alles ein bisschen gezogen auch, ja. Und dann habe ich nämlich auch immer erstmal so, ja, wie kriegst du das jetzt hin und so. Dann wusste ich, dass der Herr Metner sich damals in seiner Doktorarbeit damit beschäftigt hatte, dann habe ich den immer so, wollen wir nicht was damit machen und so? Also, ach, das interessiert keine Sau, das will keiner wissen und so, da braucht man nichts machen. Wir machen jetzt was mit Hopfen, das ist jetzt das Ding, was alle interessiert und so. Und dann musste ich das dann halt zu Hause alleine mir überlegen. Musste mir überlegen, was gehört denn rein, ja? Milchsäurebakterien, Brettanomyces habe ich gelesen und naja, normale Bierhefe, okay. Wo kriegst du denn die her? So. Ja, woher? Sauerkraut, Joghurt und so. Dann habe ich mich auch so ein bisschen mit Leuten unterhalten, mit dem Gosebraumeister, mit dem Matthias Richter. Der hat mir gesagt, wie er das macht. Der holt es vom Malz. Ja, logisch eigentlich, ne?
Clever.
So, das ist ja, die also eleganteste Brauerlösung, die du haben kannst. Ja. Tada. Und so habe ich dann so ein paar Versuche gemacht mit verschiedenen Sachen. Am einfachsten macht sich das natürlich mit Joghurt. Natürlich ist das, da hat man dann immer Milch in seinem Bier. Das ist ja auch, sagen wir mal, sehr wenig elegant. Ach ja, Milchsäurebakterien. Ich habe ja auch die Hefehersteller gefragt, so auf der Brau, so, ob sie denn auch Milchsäurebakterien hätten für mich, die ich dann so in mein Bier und so, oh Gott, nein, so, pst. Also natürlich ist in unseren Hefen auch manchmal Milchsäurebakterien, aber das ist noch unterm Grenzwert und so. Und da reden wir nicht so gerne drüber. Ja, dann war noch die Frage, wo kriegt denn Brettern und Mützes her? Brettern und Mützes war ein bisschen schwieriger. Er hilft tatsächlich nur irgendwie aus anderen Bieren zu ziehen. Oder man geht halt ins Labor. Ah, ja. Und da habe ich dann meine erste Brett vom Matthias Richter gekriegt, weil der hat tatsächlich auch Berliner Weiße gemacht, damals schon, die er allerdings nicht in Deutschland verkauft hatte, sondern nach USA.
Okay.
Und dann habe ich mich mal mit dem Andreas Burg unterhalten, der hat ja die alte weiße Brettanomyces aus den Ostweißen im Labor gezogen.
Kurze Zwischenfrage von mir. Hast du direkt dich auf wilde saure Biere die ganze Zeit gestützt oder hast du auch was anderes gebraut? Also hast du auch mal Pale Ale gemacht? Kann ich mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, aber.
Na klar, Mann.
Ja.
Also jetzt nicht professionell. Aber
ja, also, genau. Nee, als Hobbybrauer.
Ja, habe ich auch, aber angefangen hat ja diese Hobbybrauer-Geschichte relativ spät in meinem Studium, weil ich immer so gedacht habe, oh, also Edelstahl und geschlossene Systeme und so der ganze Zirkus, das kriegst du zu Hause ja nie hin. Und dann habe ich aber einmal Brauen im Museum mitgemacht, das fand ich auch ziemlich cool. Da haben wir dann so an so einem Holzbottich gestanden und haben da mit Holzscheiten drin rumgerührt und das ging alles irgendwie Holz und Feuer und offen und so von wegen Sauerstoffaufnahme, ja, ich weiß auch, viele Hobbybrauer sind so, oh, Sauerstoffaufnahme, oh mein Gott.
Wir zum Beispiel.
Ja, und hier Meister, sag mal, Carsten hier, von
Ach,
uns
Carsten Helmold.
Helmold, der ist ja da auch also groß dabei und macht so Versuche und so. Und die hatten da halt so zwei großen Bottich, war 10 Hektoliter. Und dann hatten sie so zwei Läuterquellen. Und dann lief das aus einem Hahn in so einem möglichst viel Sauerstoff aufnehmend in einen Pumpensumpf und wurde dann zum Kochen wieder in Kupferkessel gepumpt und so, also oxidiert, ja, ohne Ende. Und dann und dann über Nacht ins Kühlschiff und dann über eine hölzerne Rinne in einen hölzernen Fermenter. Ja, also Mikrobiologie, ach du meine Güte. Ich kann mich noch dran erinnern, da wir da damals alles auch Studenten waren, haben wir da auch mikrobiologische Proben gezogen, so vom Auslauf und so. Das war ganz schön eklig auf der Platte. Aber egal, da habe ich mir jedenfalls gedacht, na Mensch, weil wir haben es nicht hinterher. Ja, hinterher, nach 6 Wochen kam dann das Bier bei uns im Sauerhaus an, so, und war total super, war nicht sauer, war also einwandfrei, war ordentlich Hopfen hatten wir reingemacht und so. Und dann dachte ich, ey, was man da machen kann, kann ich zu Hause auch. Und dann, was man so hat, 30 Liter Topf, Plastereimer, so ein Läuterblech, ja, so ein, ihr kennt die, wo die so,
angeschrägt sind, in der Mitte. Ja.
Genau, und dann immer von der Küche ins Bad, dort geläutert und wieder zurück. Und dann, also eine Menge hin und her und Gematsche und so. Und da habe ich, weil ich hatte damals angefangen und war das erste Mal Craft Beer, so bei uns war Matt Bernelson, der Ambassador of American Hops und hat uns Hopfen mitgebracht und hopfenbetonte Biere, ja, so, das war für die Brauer damals teilweise ein Schock, so oh, das ist super bitter und so, oh, total bitteres Weizenbier, oh mein Gott und so, ich fand das klasse, endlich einmal Hopfenaroma, ja, so, das habe ich ja vorher nie kapiert, was da sein sollte. Und da habe ich dann angefangen, so hopfenbetontere Biere auch zu machen. Ja, tatsächlich war mein erster Brauversuch auch mit so einer, nicht mit Malz, sondern mit so einer Trocken, mit so Extraktzeug. Ja. Das war nicht gut. Also, das habe ich noch einmal gemacht. Das hat mir nicht geschmeckt, das gebe ich zu. Ich habe es aber mal probiert und so. Ich habe hinterher mal jemanden getroffen, der hat das nur so gemacht. Der hat das seit Jahren so gemacht. Der fand das toll, für den hat es gereicht. Okay, gut. Ich habe mir dann doch ein bisschen Malz besorgt und so. Ich fand das dann irgendwie cooler, das Ganze.
Ist es auch sicherlich. Ich habe auch direkt gleich so angefangen. Ich glaube, das ist auch eher in Amiland verbreiteter, dieses ganze Extrakt-Brewing. Aber lass uns nochmal zurück zu deinen Anfängen kommen. Du hast gesagt, dass du von Matthias Richter an Bretz gekommen bist, über den Andreas Bog von Altenweisen. Da eine Frage dazu, über die Jahre, bist du bei denen geblieben oder hast du versucht, immer an weitere Bretz dran zu kommen und hast dich da mal so ein bisschen durchprobiert, bis du zu den Kulturen gekommen bist, die du heute verwendest? War das so ein Entstehungsprozess?
Im Prinzip braucht man nur 2, 3 höchstens. Eigentlich. So, ich hatte das große Glück, dann doch am Ende eine Studienarbeit drüber zu machen, über Berliner Weiße und so, diese ganzen Sachen. Da habe ich damals für Lemke gemacht und der hatte Connections zum alten Labormeister vom VLB. Die hatten ja damals auch mal eine Brauerei. Ja. Und der hatte noch Brettanomyces-Kulturen in seinem Kühlschrank zu Hause, die er immer wieder neu gemacht hat und so gepflegt hat und so weiter. Der hat auch der versorgt auch die Potsdamer Meierei mit Kultur und mit Knowledge und so. Und der hatte ein paar Brettanomyces, die er in die Uni mitgebracht hat. Und da hatte ich die Möglichkeit, so insgesamt 9 verschiedene Brettanomyces-Stämme zu probieren. Also meine 3, ja, die habe ich mitgenommen, weil ich interessiert war, wie die so im Vergleich sind. Kann man ja mitlaufen lassen, ist ja halb so wild. Und dann noch 3 von ihm. Und das war schon auch spannend. Ja, weil, also ich hatte auch Saccharomyces, ja, weil die gehören ja im Prinzip auch mit dabei.
Klar.
Das war voll ätzend, weil eigentlich ziemlich langweilig. Ja, da hatte ich dann, weiß nicht, 20 Proben oder so, die ich an einem Tag probieren musste. Und die meisten waren so POF-positiv.
Ja.
Und dann nach diesem Verkostungsding konnte ich dann ein Jahr lang kein Weizenbier mehr trinken. das war so ein bisschen anstrengend, fand ich. Da waren die Unterschiede auch nicht so groß. Was ich auch interessant fand, waren eigentlich die Lactobacillen, weil da gibt's da tatsächlich auch so ein bisschen Unterschiede. Und na gut, die Brettanomyces sowieso, ne? Also die, klar, das war halt ein bisschen schwierig, die in relativ kurzer Zeit so geschmacklich zu dirigieren, dass man auch das irgendwie so ein bisschen einschätzen konnte. Ich muss dazu sagen, die Reinkulturen waren nicht lecker. Die waren interessant, aber nicht lecker. Also nur Brett kann ich nicht unbedingt empfehlen. Also das ist tatsächlich nicht so toll. Und da habe ich dann so ein bisschen auch rausgefunden, dass eigentlich die ich mir da zusammengesammelt hatte, schon, sagen wir mal, für mich auch die besten waren tatsächlich. Ja, also nach wie vor bin ich sehr begeistert von dieser Wilner Brett, also von der Ostweißen. Wenn jemand da eine tolle Flasche findet im Keller, unbedingt probieren. Die ist wirklich gut, also weil die ist so fruchtig, so toll, so, also, ja, die, vielleicht liegt's auch daran, wie sie die damals gemacht haben. So bei Schulteis hatten sie ja damals auch so hohe, geschlossene Tanks, was jetzt eigentlich ein bisschen kontraproduktiv ist für so eine Berliner Weiße. Kann auch sein, dass die insgesamt sich irgendwie anders entwickelt hat, so diese Brettanomyces, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich total begeistert von dieser Wilner Brett, ehrlich gesagt. Ja. Deshalb reicht mir das im Prinzip auch. Aber es werden auch immer wieder mir mal ein paar Flaschen kommen mir entgegen, so von Leuten, die sie finden und die dann Bier mit mir teilen oder sagen, ja, hier, guck mal, das musst du mal probieren. Ich trinke das bestimmt nicht noch. Also ich traue mich das nicht zu trinken und so, ne? Aber wenn du willst, kannst du ja haben. Und manchmal sind die auch echt gut. Ich glaube, ich hatte auch gelesen, ihr wolltet gerne wissen, meine älteste Flasche, ja, das kann man ja nicht so richtig gut sagen, wie alt die wirklich sind, weil diese Markierung von MAD und so, was ja eh im Bier so ein bisschen, naja, warum eigentlich, haben sie, glaube ich, erst in den 80ern angefangen.
Das heißt, wenn es weiter zurückgeht, hat man relativ wenig Info von der Flasche, wann die produziert wurde.
Richtig, richtig. Und da war ja schon Berliner Weiße Ende im Prinzip.
Ja.
Aber die älteste Flasche, die ich hatte, war von Breithaupt, meine ich. Das war auch so wie so eine Fischi-Flasche, also nicht so eine Steini, sondern so eine Fischi, so eine langgestreckte mit einem Swingtop. Ja, so wie du da eine hast.
Die hier schon die ganze Zeit wartet.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Aber die war von Breithaupt, die ich hatte. So, weißt du denn, von wann die Flasche ist?
Nee, das ich hätte dich jetzt auch gefragt.
Ja,
also genau. wenn ich mein bescheidenes Google-Studium, was ich zu dieser Flasche betrieben habe, DDR-Museum und sowas, da habe ich tatsächlich sowas gefunden. Dann könnte man so von 50 bis 60 Jahren ausgehen ungefähr, genau. Alter. So in die Richtung würde ich es jetzt mal schieben. Ja.
50 bis 60 Jahre, das wären 70er, ja.
Meinst du älter oder jünger? Oder?
Ich glaube, die haben so, gute Frage, ehrlich gesagt. Die Flaschenformen haben ja immer so ein bisschen variiert. Tatsächlich sind da zum Beispiel Etikettensammler eine großartige Quelle.
Ah, das stimmt. Ja,
also ich merke mir diese ganzen Etikettengeschichten nicht so wie die. Die haben tatsächlich. So, und da war das E hier bei dem Einfüll, so und so 4 Milliliter, das war kleiner.
Ja.
Dieses Etikett will ich. Also, die sammeln sowas und die wissen dann auch oft, wann das war. Tatsächlich. Also, das ist ein
guter
Quelle,
Hinweis. Ja, ja. Ich hab da auch ein paar, die mich regelmäßig immer mal so anschreiben.
Ja,
ob ich jetzt
unbedingt.
Das kann ich mal probieren. Aber um auch die Leute abzuholen, die jetzt gerade nur zuhören. Also ich habe hier in die Kamera gezeigt, genau. Eine Berliner Weiße, eine L'Entrée. Steht drauf, hergestellt in der Schultheiß-Brauerei AG Berlin, Schankbier. Das ist so eine Vichy-Flasche.
In der Schultheiß-Brauerei, ach so.
Ja, was heißt das? Was sagt ihr das jetzt?
Interessant, weil diese L'Entrée-Marke war dann an Schultheiß verkauft worden. Eigentlich auch nicht.
Nee, aber es wurde dort mal gebraut, ne? Das hatte ich so Wikipedia-mäßig mal rausgelesen.
Finde ich interessant. Tatsächlich habe ich die ganze Berliner Weiße Geschichte jetzt nicht hundertprozentig im Kopf.
Oh, schade.
Es ist auch gar nicht so einfach, diese ganzen Brauereien so auseinanderzuhalten. Und ich kenne auch bei weitem nicht alle tatsächlich. Aber ich weiß, dass zum Beispiel L'Entrée und Breithaupt sind dann irgendwann mal zusammengegangen. Weil bei mir in der Brauerei hängt nämlich so ein Bild. L'Entrée Breithaupt. Ja, tatsächlich. Und so eine Flaschenform, wie gesagt, das scheint sehr frühzeitig gewesen zu sein. Und die Breithaupt würde ich jetzt nämlich auch so in die 50er eher als. Ja, ist ja total schade, dass du die mit keinem teilen kannst.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber dann habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich mache das mit euch virtuell irgendwie.
Jetzt bin ich mal gespannt, was die L'Entrée kann.
So, ich würde jetzt auch sagen, Flo, machen wir uns noch ein Bierchen auf. Und bevor wir jetzt in den nächsten kleinen Block reingehen, müssen wir die. Du kannst dir ja schon mal ein Bierchen aussuchen, Ulrike, aber du musst uns natürlich noch sagen, was für dich persönlich die Berliner Weiße ausmacht. Was eine Berliner Weiße ausmacht. Also, wie muss die sein für dich? Eine ganz normale. Ohne Jasminblüten, ohne irgendwas anderes, sondern so eine ganz klassische.
Ja, die schmeckt ja auch so als Marlene schon recht lecker.
Ja,
eigentlich.
Ja.
Also eine Berliner Weiße kann man ja nicht hundertprozentig sagen, wie die sein muss eigentlich. So, was sie haben muss, ist auf jeden Fall lebendige Kulturen. Sowas mit Milchsäure, Saccharomyces, Brettanomyces. Weil sonst gibt es keine. Was sagst du denn da?
Nee, ich muss gerade versuchen.
Die, ja.
Ich versuche gerade dieses Gummi von dem. Ja,
okay, gut.
Sorry.
Genau. Und die muss also diese lebendigen Kulturen haben, damit sie sich halt entwickeln kann. Und dann macht sie ja auch so einen Entwicklungsprozess so durch. Ich habe neulich Berliner Weiße abgefüllt. Ah, es ist niedlich, wenn die Babys sind und so. Ja. Das ist noch nicht so komplex und noch nicht so super sauer und so. Das ist fast nicht sauer manchmal. Das finde ich auch sehr schön, ehrlich gesagt. So leicht Milchsäure, so völlig unterkomplex. Und so, aber man merkt schon das Potenzial. Und dann, wenn es dann älter wird, wird es dann saurer und dann am Ende, so nach 3 Jahren, wird es dann weniger sauer und mehr komplexer und so. Ja, das, so muss es eigentlich sein. Ich kann auch noch gar nicht sagen, welches Stadium mir am besten gefällt, tatsächlich. Mhm. Weil manchmal mag ich das, wenn die so richtig schön...
Du musst dich ja auch nicht entscheiden, alles gut.
Nee, also, muss ich auch nicht. Ich hab's ja auch immer alles. Also nicht immer. Aber also so eine Babyweise ist schon nicht so oft, tatsächlich. Ich arbeite aber dran, dass es mehr wird. Und das ist aber auch so muss man sich vorstellen, so hat der gemeine Berliner damals die Berliner Weiße eigentlich gekannt. So, so kennen wir das gar nicht eigentlich. Ja, wenig Alkohol muss sie haben, so, weil das ist ein Chunkbier. Es ist halt ein sehr alter Bierstil und so ähnlich haben sie ja auch dann die Pyramiden gebaut, ja. Ich habe da neulich so eine Sendung gesehen, so, da haben sie, ja, damals haben sie Bier gekriegt und so. Das war auch eher so 2% und so. Warum haben sie das gemacht? Na, um die Leute zu ernähren, um denen sauberes Trinken zu geben und um die Stimmung zu halten auch, ja. Also der leichte Alkoholgehalt, der hat die vor einem Vollrausch geschützt, sagt er da. Außerdem hatten sie gute Laune. So.
Ja.
Ja. So, das ist eine gute Eigenschaft von Berliner Weiße, finde ich. So, außerdem Milchsäurebakterien sind gut für den Darm und so. Hefe sind gut für den Kopf und die Haare. Ja, sowas. Ja, sie darf halt keinen Essig haben. So, das ist noch ziemlich wichtig, finde ich. Mhm. Entwicklungsfähig, muss ich sagen.
Sehr schön.
Meine Meinung. Ja.
Flo, hast du dir noch ein Bierchen aufgemacht?
Genau, wie war denn eigentlich die Flora, sag mal?
Genau, ich bin gar nicht dazu gekommen, vorhin was zu sagen, da hole ich das doch jetzt mal
genau.
Nach. Wie du es schon gesagt hast, ist die ein Ticken saurer, wie die Marlene beispielsweise. Aber vom Säureniveau und auch, weil sie jetzt auch schon ein bisschen älter ist, schön abgerundetes Säureprofil, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich habe auch schon deutlich mehr als die halbe Flasche getrunken und auch vom Säureniveau ist es jetzt nicht so, dass es mir zu viel wäre, super erfrischend, leicht Zitrusnoten und florale Noten im Bouquet und die Brett merkt man auch so im Hintergrund ein bisschen, was das Ganze ein bisschen komplexer macht. Sehr, 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 sehr schönes Bier.
Freut mich. Ja. Nein, tatsächlich, ich habe hier ein Bier, da steht U4 drauf, das habe ich neulich gefunden. Ja, das gibt es normalerweise in großen Flaschen, also nicht mehr, weil das ist nämlich weiße Göse, vierte Version. Die erste Version hat Hertie so nur ganz klein für sich gemacht. Die zweite war so eine Schulterflasche. Die dritte war versaut, weil schlechte Deckel. Die vierte haben wir zweimal fermentiert. Das ist allerdings die erste nicht so optimale Version von der vierten Version. So, die haben wir nämlich alle wieder aufgemacht und nochmal neu fermentiert. So ein Quatsch machen wir da. Aber das mache ich öfter. Tatsächlich habe ich das mit der Minerva auch gemacht. So Double Spiced Berliner Weiße ist aber auch sehr lecker jetzt.
Mega, mega. So ein Aufwand, also selbst als aus meiner Hobbybrauerbrille muss ich da sagen, Chapeau. Und wir treiben ja auch alle möglichen Aufwand. Ja, weil
Apfeln macht keiner so gerne.
Ja. Ja, das stimmt. Außer der Paul macht es, glaube ich, ganz gerne. Ich mache es auch nicht so gerne.
Ehrlich?
Oder?
Ja, ne, das ist immer sehr viel Aufwand.
Apfel-Junkie.
Also ich fülle sehr gerne ab.
Okay.
Ich liebe das. Ich mag so, auch, ich habe auch gern verschiedene Abfüller da, also immer mit Gegendruck, aber ich mag das total. Okay. Es ist für mich das, was andere im Brauprozess manchmal so als Meditation sehen, dass sie da drin rumrühren mit einem Holzlöffel und da so ein bisschen runterkommt. Das habe ich beim Abfüllen. Ich habe den Prozess an sich im Griff bei mir und dann läuft es halt, bin ich immer traurig, wenn es Fass oder wenn der Tank dann leer ist, weil dann ist vorbei, aber das ist für mich so, das macht richtig Spaß. Also da kann ich richtig runterfahren, das ist echt abgefahren.
Also da kenne ich Leute, die wünschen sich den letzten Tropfen daher.
Ja, das ich weiß, da steche ich irgendwie so ein bisschen raus, aber das ist für mich absolute Entspannung, das Abfüllen. Perfekt. Abfülltag ist, da nehme ich mir auch schön Zeit und dann geht's los. Ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber ihr glaubt es mir sicherlich, die Berliner Weiße hier, die ich hier im Glas habe, wie alt auch sie immer sein mag, vielleicht kriege ich das irgendwie tatsächlich noch über so einen Etikettensammler raus.
Zeig mal, wie
sieht denn die aus? Die hat so eine schöne, so golden ist sie, würde ich sagen.
Ja? Die sieht gut aus. Ja, nicht so durch oxidiert. Guck mal, hier meine Göse.
Ja, die sieht kann
also
da schon
schlechter aus, wenn ich das mal so sagen darf, so vom Erscheinungsbild.
Also ich bin echt, das Gummi da abzumachen, ihr seht's hier, das war natürlich ein bisschen schwierig. Das wird natürlich
aber es war zu. Hat
es war mega zu. Ja, wie geil. Es hat ganz, ganz dezent sogar gezischt.
Ja, perfekt.
Und ich hab eine leichte Spritzigkeit. Das ist noch nicht so diese Alterungsaromen, diese schweren Aromen sind fast gar nicht da. Und ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe ganz oft dran gerochen, weil mich das an irgendwas erinnert hat, was ich aber nicht zusammengebracht habe. Und jetzt gerade ist es mir eingefallen. Es riecht wirklich noch klassisch, fruchtig, frisch, wirklich noch. Hat so eine leichte, so eine leichte getreidige Note. Aber was es hat, ist, es riecht ganz leicht nach Asche oder Holzkohle.
Ja.
Ach,
ganz dezent, ja.
Das hatte ich auch schon, rauchigen, phenolischen Noten bekommt,
Hab das gerade nicht zusammengebracht in meinem Kopf. Habe immer gedacht, das gibt's doch nicht, das kenne ich irgendwo her. Und jetzt gerade hatte ich es. Es ist ganz leicht, wirklich wie ein Stück Holzkohle oder sowas. Mhm. Hat's,
krass.
Ja, abgefahren.
Krass.
Ja. Würde ich sagen, starten wir in den nächsten Block rein, oder? Du hast dich ja dann irgendwie auch was getraut, was Flo und ich zum Beispiel uns noch nicht getraut haben. Wobei der Flo da, glaube ich, immer noch näher dran ist als ich, weil ich da schon ein bisschen mehr mit abgeschlossen habe. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn mal einer kommt und mich wirklich mitreißt, dann könnte ich mich auch nicht mehr zurückhalten. Aber egal. Du hast dann irgendwann natürlich eine eigene Brauerei gegründet. Und vielleicht kannst du uns mal sagen, oder da draußen gibt's 100 pro Leute, die zuhören, die damit auch mit dem Gedanken spielen. Was war so der zündende Moment? Was hat dich so dann letztendlich motiviert? Und was war vielleicht auch die größte Herausforderung bei so einer Gründung?
Also, das hat ja eigentlich gestartet als Hobbybrauer-Studienprojekt zwischen mir und dem Bog. So, ich hatte da meine Studienarbeit gemacht und so, da habe ich dann zu Hause gebraut und war total, guck mal hier und so, und habe das dann zu meinem Bierdealer des Vertrauens gebracht, hier zum Ludger ins Hopfen und Malz, in der Triftstraße, wer den noch kennt vielleicht, und der hat gesagt, ja, hier, mehr her, kann ich verkaufen. So, damals war es also, hier, Craft Beer und alles so überschwänglich, alle noch sehr euphorisch und so. Und so, kein Geld, keine Ahnung, wie soll man das machen? Ja, frag doch mal den Bog. Der hat doch da so ein Crowdfunding gemacht damals. Der hatte damals so 25.000 Euro eingesammelt und hat sich dann eine Hobbybrauanlage gekauft, weil der wollte ja eigentlich kein Brauer werden in dem Sinne, sondern der wollte eigentlich nur so ein bisschen, der war ja Computerfuzzi, also ja, das war sein Hauptaugenmerk und so, aber halt war halt auch interessiert an Berliner Weiße. Da wollte er halt so ein bisschen Augenmerk auch drauf werfen lassen durch Leute und war damit relativ erfolgreich. So für ihn auch ein bisschen überraschend. Und dann bin ich zu dem hin, hat er gesagt, ja, ich habe hier in der alten Willner Brauerei, können wir hinten im Hinterzimmer uns einen Raum klar machen. Da machen wir da so ein bisschen Bier und so. Gucken wir mal, das können wir dann vielleicht vorne in der Kneipe verkaufen und so. Dann haben wir das gemacht und dann wurde uns dann so Ende 2015 im Prinzip so das Messer auch so ein bisschen auf die Brust gesetzt. So, ey, wir machen ja den dritten Berliner Weiße-Gipfel bei euch auf Gelände und du machst die Gipfelweiße. So, okay. da hat man gerade so mit Mühe und Not da die Boden gefliest und Elektro und Wasser da reingelegt und so. Es war wirklich klein, war 14 Quadratmeter. So im Prinzip so eine Abstellkammer. Da war oben drüber war so ein riesen Ausgleichstank, irgendwie so heiß Wasser oder so, keine Ahnung. Und das Sudhaus hatten sie abgebaut. Da waren dann so Dichter und Denker hatten da ihre Kneipe und haben dann Donnerstag immer Lesungen gemacht und sowas. Ja, das war wirklich sehr klein. Und da haben wir angefangen so. Die Tür war aber 90 breit. So, das wollte ich nochmal so dazu sagen. Das war ziemlich entscheidend dann im Endeffekt. Ja, da haben wir so ein bisschen mit diesen 50-Liter-Anlage so ein bisschen gebraut und haben da halt die Gipfelweiße gemacht. Da bin ich dann halt so, da musste dann halt irgendwie eine Firma gründen, um das Bier auch verkaufen zu können. Ja, auch zum Berliner Weißen Gipfel und so. Und so ging das los. Und dann bin ich so in diese kapitalistische Tretmühle gekommen, die immer sagt, oh, du musst mehr machen. Ja, weil der erste professionelle, wie sagen wir mal, Kunde, ja, den ich da kennengelernt habe, das war ein Billy Wagner. Der hatte damals noch lange Haare und so ein Rauschebart. Und der kam an, zwei Gläser war, eins hast du getrunken, das andere hat er ausgespuckt, so. Als Frau ist man da leicht schockiert. Und dann so, aber, ey, total gut, ich nehme alles. So, nee, das geht nicht. Ich habe nur so ein bisschen, das muss ich jetzt noch an andere auch noch abgeben. Na gut, okay. Und so ging das dann los. So, mit 50 Liter kann man sich vorstellen, kannst du nicht viel machen. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, wie kannst du es denn machen? Gypsy Braun, mal angefragt. Hallo, ich habe hier so Brettanomyces und Lactobacillus.
Ich wollte gerade sagen, die werden sich freuen.
Nee. Wann kannst du vorbeikommen? Ja?
No way. Das geht nicht. Okay, musst du bei dir selber machen. Und dann kam ich auf die Idee mit, nein, Herr Richter, der hat mich auf die Idee gebracht, ey, in England, da haben die da IBC-Container. Mach das doch mal. Kannst du doch nicht verlieren. Die sind ja nicht teuer. Ja. So, weil ich hatte ja auch kein Geld. So. Und da habe ich dann meinen ersten 500 Liter Würze bei Brewbaker gebraut, tatsächlich. In so 600 Liter Container, die habe ich dann gerade so auch durch die meine 90er Tür durchgekriegt. Und dann hatte ich dann da 600 Liter Bier in meiner kleinen 14 Quadratmeter Bude. So, also mit so einem Kran kannst du das wohl nicht mehr abfüllen, wa? Also wie ich das sonst vorher gemacht habe, so, da hatte ich dann 100 Liter Container, ja, aus dem Baumarkt. Und dann habe ich mir so einen kleinen Handfüller, so 4 Zitzen ohne Druck, weil brauche ich ja keinen Druck, ja, gekauft. Da hatte ich auch noch keine so eine richtige, also hatte ich keine richtige Lust, das mit einer Pumpe da irgendwie rumzuspielen, weil das war mir irgendwie so ein bisschen aufwendig. Da dachte ich, ja, okay, dann musst du die höher legen und dann lässt du das da reinlaufen. Und dann habe ich mir so, das habe ich zu einem besorgt, so, der ist so Höhe Kuh. Ja, also man muss sich hinhocken im Prinzip, also, um dann die Flaschen reinzumachen und um die wieder rauszumachen. Also es ist schon so ein bisschen so hoch und runter und so. Das ist so schon Workout. Ja, aber das war alles sehr, sehr, sehr aufwendig tatsächlich. So, weil wo lagern? So gegenüber von dem Brauraum 14 Quadratmeter waren so ein Podest, da war früher die Sudpfanne drin und darunter war dann so auf der Höhe ungefähr, deshalb habe ich dann auch angefangen Hut zu tragen, ja, war dann so ein Unterstand, da hatte ich so als erstes meine Biere gelagert und das war dann voll und dann haben sie gesagt, ja, du kannst ja auch da hinten unten noch den Keller nutzen. Der Keller war super, also temperaturmäßig. Da gab es auch fließend Wasser, aber nur, wenn es regnet. Und kein Licht. Ja, das war auch sehr anstrengend, das Bier dann in Stiegen da runter zu tragen. So, ne? Da war der zweite Punkt, wo ich einen Hut gebraucht habe, weil ich mir da immer den Kopf gestoßen habe da an der Treppe. Ja, das war aber sehr, sehr gesundheitsschädlich auch. Weil irgendwie hat es da geschimmelt und so und dann war es feucht da unten und außerdem war nach einem Jahr dann da Wilna sowieso Schluss und da musste man da raus. Genau, und so hat sich das aber so entwickelt, so wie fängst du denn an, so von ganz kleinen Hobbybrauer zu größer, also mit IBC-Containern geht das, ja, und man braucht natürlich jemanden, der da einem die Würze macht. IBC-Container sind total praktisch. Ich arbeite immer noch mit IBC-Containern, weil immer noch hole ich meine Würze ab, weil du kannst die relativ gut sauber machen, weil du siehst da den Dreck da drin, ja. Muss man dann, natürlich ist es ein bisschen aufwendig, man muss ein bisschen bürsten und so, kann man aber machen. Du siehst das, du kannst das übereinander stapeln, du kannst es so als eine Person auch mal von A nach B mal ziehen, wenn es leer ist und ins Auto reintun und so.
Aber diese IBC-Container, die kenne ich auch noch von Flücke. aus Frankfurt, die hatten die auch, da bin ich auch mal, habe ich mich auch mal in Zug gesetzt mit meinem kleinen Einmachglas, als Quaik gerade aufkam und die hatten nämlich Quaik und dann habe ich mir so ein Einmachglas voll machen dürfen am IBC-Container und noch ein Papier natürlich mitgenommen. Von oben. Ja, es war schon ziemlich cool.
Als Brauer mit Brett und Mütze macht das auch Sinn, dass man da ein bisschen Luft reinkriegt. Jeder andere sagt, an mein IPA, bloß keine Luft und so. Aber so die Brett, die mag halt auch mal ein bisschen Mikrooxidation und so, gerade wenn es ein bisschen länger steht. Und das macht so ein IBC-Container auch gut mit.
Ja, das glaube ich. Ja,
also Holz ist natürlich
kannst du dich gar nicht gegen wehren.
Ja. Die elegantere Variante. Aber mit IBC-Container funktioniert es auch. Man muss aber auch üben, damit zu arbeiten. Also durchoxidierte Weiße ist Essig.
Ist nix.
Ist Essig. Und ja. Kommt erst der Essig, dann kommt der Ethylacetat und dann kannst du nicht mehr trinken, gell?
Was vielleicht den einen oder anderen auch interessieren würde, du hast ja, also Der Name der Brauerei ist ja schon ein bisschen abgefahren und dann haben deine Biere ja auch nochmal so abgefahrene Namen. Also vielleicht gehen wir da auch nochmal drauf ein. Wie ist Schneeäule zustande gekommen und wie sind die Namen für deine Biere entstanden oder wie bist du da drauf gekommen oder ist das so ein Zufallsprodukt oder wie machst du das?
Schneeäule. Das war im Prinzip so eine Situation wie jetzt. Ein bisschen mehr Bierschwanger, würde ich sagen. ja, wir haben hier Bier. Wir müssen das jetzt irgendwie nennen. Wie wollen wir es denn nennen? So, mach doch Schneeäule. Ich so, wieso Schneeäule? Drei E in der Mitte. So, das ist ja schon mal so ein Eyecatcher. So, ja. Und also, und warum jetzt eigentlich eine Schneeäule? Naja, guck doch mal, so ein Vogel oder so, ist doch toll eigentlich. So, warum eigentlich nicht? So. Und aber tatsächlich war das mehr so eine künstlerische Entscheidung, wo ich sagen muss, haben wir gut gemacht, weil diese Schneeäule, also das war auch so ein Ding, das haben wir gleich von einem Designer mal machen lassen, das Logo. Sieht man das? Ja, gut, alle Leute lachen mich immer aus, wenn ich so mache. Siehst du, wie die Flügel sich bewegen? Ja. Ja, egal. Nee, aber das ist auch so ein bisschen das Symbol für eine Weiße. Ja, so die Weißen schwingen für den Schaum und nur das Gelbe in den Augen ist das Symbol fürs Bier im Prinzip, weil das ist ja so ein dünnes Bier eigentlich und ist immer so sehr hell. Und dann ist es ja auch so ein bisschen so Bewahrung von Wissen und Weisheit und Geschichte, was ja auch so ein bisschen so eine Eule symbolisiert, ja. Dann die Eule selber, also als Vogel ist ja fast ausgestorben, weil da gibt's ja nicht mehr so viel Lebensraum und so. Im Prinzip wie Berliner Weiße, ja, so. Und dann steht hier hinten Uli, ja, wie vorhin schon gesagt. Das bin ich. Ja, meine Oma hat gesagt, was in ihnen sind Uhl, ist in anderen sind Nachtigall. Es schmeckt auch nicht jedem. Und wie gesagt, es hat auch seine positiven Wirkungen auf den Körper. Also mit den lebendigen Milchsäurebakterien und den Hefen. Und dadurch, dass es halt nicht so starkes Bier ist, ist es, glaube ich, auch eines der gesündesten Biere, die man kriegen kann. Wenn man das so sagen darf. Weil es irgendwie du. Mit Gesundheit
bei uns
in Verbindung bringen kann. Hier darf man das, offiziell darf man das nicht, glaube ich. Aber ja, es hat halt nicht so viel Alkohol. Gut, es hat mehr Alkohol als früher, zugegebenermaßen, aber heutzutage ist nun mal leider so. Es ist so ein Zwischending zwischen alkoholfrei und alkoholhaltig. Ja. Mit 3,5% merkst du ein bisschen den Alkohol. Also ist nicht ganz alkoholfrei. Und die halt auf Boost stehen, für die ist zu dünne, ja. Und dann ist sie auch noch sauer, verdammt. So ungewohnt.
Ja, es ist.
Aber es gibt auch Freunde. Also.
Naja, absolut. Also man muss ja immer noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten manchmal. Oder das ist ja eigentlich gar nicht Überzeugungsarbeit, sondern eher ein bisschen Anleitung.
Die Leute so würde ich mal.
Ja, genau. Ja. Also die musst du manchmal gar nicht groß überzeugen, wenn du denen einfach sagst, was die jetzt da kriegen und warum das so schmeckt, dann sind die schon in ihrem Dings und dann probieren die das schon und dann funktioniert das schon. Aber wenn die das halt immer kriegen, ohne dass denen da jemand was dazu sagt und das Einzige, was du anfangs gesagt hast, das Einzige, was als Referenz im Raum steht, ist ein Pilz, ja, dann dann wird es halt schwierig, ne? Das ist halt immer das Problem.
Ja. Das ist halt in Deutschland also ein großes Problem. Und es ist vor allen Dingen tatsächlich in Deutschland so. Weil so überall sonst, überall, so Polen, Tschechien, Niederlande, na gut, Belgien sowieso, ne? Auch so Norden, Schweden, Norwegen, Dänemark, selbst Italien und so weiter, die kennen alle Sauerbier. Die, da ist es normal, dass eine Brauerei auch Sauerbier hat. In Deutschland nicht. Da geht es gar nicht so. Und dann, gut, kann man jetzt sagen, von Kettelsauer, ist jetzt auch nicht so das Ding so. Aber wenn die Leute so gar nicht wissen, was es ist, dann ist es echt schwierig. Aber was ich auch sagen muss, es gibt ja, wie gesagt, immer noch auch Frauen, die sagen so, ach, Bier. Nee, also, weil es halt nur Pils gibt. Und wenn du denen aber so ein Sauerbier gibst oder ein IPA oder ein Stout, dann sind die schon mal auf der Seite vom Bier, weil das kennen die so nicht. Das zeigt aber auch, es ist noch eine Menge Arbeit zu tun, da die Leute mal aufmerksam zu machen. So, guck mal, da gibt's doch was anderes als Pils.
Das ist definitiv so, kenne ich auch aus meinen Tastings und auch aus allen Erfahrungen, wie du es geschildert hast. Frauen kann man da oft sehr gut mit abholen oder auch Leute, die eigentlich gar kein Bier trinken, sondern eher aus der Weinecke kommen. Das ist immer wieder schön zu sehen, dass die einen viel schnelleren Zugang teilweise zu diesen Sauerbieren bekommen. Ich muss bei mir ehrlich gestehen, ich kann mich noch sehr gut beispielsweise an meine erste Göse erinnern und wie schwer es mir gefallen ist, das zu trinken. Und ein, zwei Jahre später hätte ich da am liebsten mir eine Badewanne damit eingelassen. Also ich bin da das beste Beispiel, will ich damit sagen, dass es manchmal auch einfach Zeit braucht. Ja? Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass du das schon oft hattest, dass Leute vielleicht da überfordert waren. Ich würde es mal so formulieren. Und es dann einfach auch Zeit braucht, bis sie ihr Gaumen an dieses neue Erlebnis, Sauerbier, weil sie mit Bier was anderes verbinden, weil sie vielleicht noch nie was getrunken haben, was in diese Richtung geht. Das sind aber auch manchmal die dann vielleicht zum Wiederholungstäter werden, die dann irgendwann einen Gefallen dran finden. Und deswegen ist es ja so wichtig, wie du es gesagt hast, da muss noch Arbeit von allen Bierleuten, auch allen, die zu ihr zuhören und in diese Richtung arbeiten, einfach noch Arbeit reingesteckt werden, dass wir in Deutschland auch so weit kommen, wie in fast allen Ländern, die an uns angrenzen, die sind da alle, muss man leider sagen, 2024 uns ein paar Jahre voraus.
Ja, wir können sehr stolz sein auf unser doch recht gutes Industriebier. Ja. auf der anderen Seite haben wir damit natürlich auch Probleme in der Craft-Bier-Szene. So. So die Biervielfalt sollten wir nicht vergessen. So, weil ich bin der Meinung, es gibt eigentlich keinen Menschen, der kein Bier mag, weil das Spektrum gibt so viele. Groß ist.
Richtig,
eben drum. Und man muss dann nur halt auch mal, genau, ich denke, so eine leichte, von mir aus eine Babyweiße, sowas. Oder so eine Weiße ist tatsächlich ein besserer Einstieg in Sauerbier als eine Göse. Also ich bin super, ein großer Freund von Göse tatsächlich. Ja. Aber es ist schon fordernd. Da ist besser, man hat ein bisschen was Leichteres.
Aber lasst uns vorher noch ein Bier trinken. Oder ich.
Du hast mir eins eingeschenkt.
Wir haben ja schon das zweite eingeschenkt. Oh, ein dunkles. Ja. Was hast du da?
Ein dunkles, das ist auch aus deiner Feder. Und zwar.
Ach Quatsch.
Doch. Autobahn, Collab mit Brussels Beer Project. Wenn ich es richtig gelesen habe, wird sie in Brüssel hergestellt und dann sozusagen mit deinen Kulturen, die haben dann die restliche Magie gemacht, mit dunklen Sauerbieren.
Spontan auf der Autobahn vergoren.
Ah, okay.
Ja, weil ich wollte ja kein Bier einführen nach Deutschland. So, dann geht es ja mit der Biersteuer, bla 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 und so Kram. Mit Zuckerwasser ist das eher unbedenklich.
Ja.
Und da haben wir einen Tag vorher gebraut, da haben wir uns am Tag danach, haben wir uns noch angeguckt, haben die mich jetzt ein neues Sudhaus, Brüssel Bier Project, die haben ja erst in der Stadt gebraut. Da haben wir auch die Würze gemacht. Ja. Und sind wir am nächsten Tag rausgefahren und haben geguckt, wie die ihre neuen Container in ihr Sudhaus vom Kanal reingehoben haben. Das war auch sehr spannend. Das war ein super Wochenende. Und davor war noch Wanderlust. Das war dieses Festival da, was sie da veranstalten. Dann sind wir ab Trimoje nach Richtung Berlin und nach der Grenze auf dem ersten oder zweiten Rasthof, Raststätte, habe ich dann die Hefe reinlaufen lassen, damit es nicht ganz so lange ohne
irgendwas Gärung steht, ja.
funktioniert. Ja. Weil es ist natürlich schwierig. Also eins muss ich ja sagen, ja, so der Container war ordentlich sauber gemacht und immer schön so immer zu und so. weil so eine Würze, die möchte ja natürlich eigentlich jeder Mikroorganismus auffressen. Und je schneller man da Hefe reinhaut, je besser ist das. Oder Milchsäurebakterien, um dann den pH-Wert ein bisschen zu drängen und dann die Selektion anzustacheln und so. Ja, ja. Deshalb heißt das Autobahn. Wegen spontan auf der Autobahn vergoren.
Super cool.
Super cool. Ist ein Kastanien. Da ein dunkles, ja, kastanienbraunes Bier, hat einen feinporigen Schaum, der sich auch eine Weile hält. Und in der Nase hat es dieses, natürlich diese malzigen, karamelligen Noten, aber auch so, ja, Richtung rote Beeren, würde ich fast sagen. Und es ist auch sehr angenehmes Säureprofil, wo auch wieder dieser Malz-Backbone durch die Süße und weil es ein bisschen vollmundiger dadurch auch ist, wie jetzt eine Berliner Weiße. Super spannendes Bier, jeder, der zuhört und dann noch drankommt. Richtig nett.
Ja, ich arbeite jetzt an einem anderen historischen Bierstil, das Berliner Braunbier. Leider weiß keiner so genau, wie das eigentlich war. Die einen sagen, es war sauer und dünne und die anderen sagen, es war stark und nicht sauer. Das erste ist stark und sauer. Ist aber eigentlich sehr lecker. Mal sehen. Das nächste wird weniger sauer.
Und damit das alles so weiterklappt, Ulrike, dann sprechen wir mal den Elefanten im Raum auch mal an. Ja. Du hast ja oder ihr habt ja ein Crowdfunding gestartet und du bist ja eine von oder ihr seid ja eine von mehreren kleinen Brauereien, denen es gerade sehr schwer gemacht wird durch verschiedene Krisen, die es auf der Welt gibt, durch wirtschaftliche Einflüsse und so weiter. Vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, wo liegt denn das große Problem? Also warum läuft es nicht so, wie du dir das vorstellst?
Im Prinzip sind es mehrere Probleme. Corona war ja schon mal erstmal so ein Hammer, wo man so, oh, als Brauerei. Dann haben wir in Corona auch noch unseren Salon aufgemacht, ja. Nach dem ersten Lockdown, also, ach, der Lockdown, der war schön. Machen wir einfach eine Kneipe auf. Perfekt, eigentlich so. Das hat sich alles aber auch noch im Vergleich zu dem, was danach gekommen ist, eigentlich noch als Kinderspiel rausgestellt, tatsächlich. Weil Corona wurde noch so ein bisschen staatlich so aufgefangen irgendwie, ne? Und da wir auch vorher immer schön Steuern und so auch immer bezahlt hatten, so gut wir halt eingenommen hatten, ne, so, haben wir da auch Unterstützung gekriegt. Aber dieser Krieg, der war eigentlich, ja, war nicht vorherzusehen. So, da hat man eigentlich gesagt, jo, jetzt alle kommen wieder raus und trinken wieder Bier und wir feiern wieder wie verrückt und so. Und es kam nichts. Ja, das ging genau im Gegenteil. Alle hatten überhaupt kein Geld mehr. Das lief allerdings auch weltweit dann so nicht besonders gut. So, und ja, bekannte Sachen, so, alle Sachen sind teurer geworden. Strom, mit dem Strom und Energie sind die ganzen Export-, Transport-Geschichten teurer geworden. Natürlich alles andere mit, ja, alles, was Kartons war, weil alle haben sie irgendwas eingepackt zu der Zeit noch, ja, so nach Corona oder in Corona und so. Und Flaschen natürlich, dafür braucht man sehr viel Energie auch, um das wiederherzustellen und so. Alles war teurer mit einmal. Ja, und ich musste alles alleine machen. Das ist, sagen wir mal so, sehr, sehr, sehr kräftezehrend. So, weil ich ja dann auch so einen Spagat mache zwischen Brauerei und Marketing und Bar und so ein Kram. Und ja, dann bin ich auch so ein bisschen perfektionistisch irgendwo. Oder sagen wir mal so, ich will immer möglichst viel machen, so viel und effektiv und so, damit es sich auch lohnt irgendwo. Ja, Das funktioniert aber nicht alleine. So, das ist ganz klar. Und da haben wir uns, habe ich mich aber auch tatsächlich dann so, das kam dann halt so. So, der Export ist eingebrochen. Dann konnte ich mir meine Vertriebenerin eigentlich nicht mehr leisten, weil die auch nichts mehr verkaufen konnte. Irgendwie. Am Ende war dann auch noch das Größte so, dass mein Vermieter dann gesagt hat, ja, also, du müsstest doch eigentlich viel mehr Energie und so verbrauchen. Also, und außerdem, ja, du bezahlst jetzt mal einfach 700 Euro mehr Stromkosten. So, oder Heizkosten für einen Raum, wo du keine Heizung hast. Ja, aus diesen letzten Jahren, da dachte ich mir so, es hat überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwie noch großartig was da rein zu investieren. Wenn du nicht einen Raum hast, wo das alles klar ist, wie, wo, was du verbrauchst und so, dann ist das irgendwo ein Fass ohne Boden. Das ist halt so alles zusammen eigentlich, wo ich dann sage so, also ich müsste das jetzt nehmen, entweder ich lasse es jetzt sein oder ich ziehe das anders auf, was, wo es da auch noch mehrere Möglichkeiten gibt, je nachdem, was am Ende bei dem Crowdfunding auch zusammenkommt, ja. So, und außerdem so ein bisschen ist es auch schön, wenn die Leute mal so sagen so, ey, es ist total toll, was du machst. Wir denken an dich. Wir glauben dran, dass es so, und es muss auch so sein. So, wir sind noch interessiert an Berliner Weiße. Hier, großes Herz dafür. Weil wenn man immer nur so alleine da in der Brauerei steht, ist man irgendwann mal ganz schön, ja. Ist man zwar selber überzeugt, aber ja, verstehst du, was
ja,
ich meine?
Ja, absolut. Also ich würde da auch an der Stelle, bevor wir jetzt vielleicht noch auf die Fakten von dem Crowdfunding eingehen oder auch noch mal ein bisschen Werbetrommel rühren, passt jetzt gut. Wir haben ja ein paar Sprachnachrichten gesammelt zu deinem Crowdfunding, zur Berliner Weiße, zur Schneeeule. Und ich würde jetzt einfach mal versuchen, das hier reinzuspielen. Ich hoffe, ihr könnt das auch hören, wenn ich das jetzt anmache.
Hi, Philipp hier vom aktuellen Bierstudio.
Ich bin Astrid von Astrid Mark Bier.
Ja, hallo, hier ist der Paddy aus der Eifel von der Hobbythek.
Ja, hallo zusammen, hier ist Markus Raufach von der Deutschen Bierakademie aus Bamberg.
Warum soll die Schneeeule weiterfliegen?
Tja, ganz einfach. Schneeeule ist eine Institution.
Die Berliner Weiße ist wirklich was Besonderes und das nicht nur, weil sie ein deutsches Kulturgut und auch ein Stück Biergeschichte ist.
Ich verbinde mit der Berliner Weiße und gerade auch mit der Berliner Weiße von Schneeeule eine tolle Zeit in Berlin.
Weil sie uns effektiv einen Stil wiedergegeben haben, der totkommerzialisiert und weichgespült war und wir ihn jetzt wieder so genießen dürfen, wie er sein sollte.
Es ist so eine wichtige Brauerei und so ein entscheidender Teil der Berliner Bierkultur und auch der deutschen Bierkultur.
Sowas muss erhalten bleiben. Traditionelle Bierstile sind wichtig.
Muss unterstützt werden, muss weiterleben für die ganze Biervielfalt.
Weil auch ich gehöre dazu, der durch die Schneeeule einfach diesen wunderbaren Stil der Berliner Weiße wiederentdeckt hat.
Die Liebe, die Begeisterung, aber auch die Akribie und natürlich diese unglaublich genialen Biere.
Die Berliner Weiße ist wirklich was Besonderes.
Deswegen unterstützt unbedingt das aktuelle Crowdfunding der Schneeeule.
Ich kann euch nur auffordern, unterstützt die Ulrike, unterstützt die Schneeeule.
Denn die Schneeeule muss unbedingt erhalten bleiben.
Wir brauchen unbedingt mehr davon.
Ja, ich glaube, die zuhören, die können es jetzt vielleicht nicht sehen, aber ich glaube, das ein oder andere Tränchen läuft der Ulrike gerade auch über die Wangen. Und das war so ein kleines Side-Project zu diesem Podcast-Folge von uns, dass wir hier einfach mal die Leute wirklich ans Mikro holen, die das Bier trinken, die es lieben, die es mögen, die es schätzen und dann auch noch mal ein bisschen einfach sagen, warum es so lecker ist und warum es so gut ist, warum es so wichtig ist. Und das Schöne ist ja, dass du das jetzt auch selber so angesprochen hast. Das war ja auch unsere Intention. Ne? Man steht da in der Brauerei, man weiß manchmal vielleicht gar nicht, für wen man das eigentlich noch macht. Aber ja, hoffentlich hat dir das jetzt so ein bisschen in der Hinsicht auf jeden Fall noch mal ein bisschen weitergeholfen. Ja, da
dran unbedingt. Ich habe Menge toller, positiver Reaktionen auch gehabt und so. Ich kann es ja auch nicht sein lassen eigentlich.
Ja, kannst du auch nicht.
Also wenn ich es nicht groß und ganz für ganz viele und für alle mache, dann mache ich es halt ganz klein und nur noch für Berlin.
Und.
Ja, ihr dürft gerne zu Besuch kommen. Aber ob ich es dann nochmal großartig dann in der Gegend verschicken werde, weiß ich nicht. Andererseits ist es natürlich auch traurig, ne, weil das Bier wird, ja, wäre es traurig, sagen wir, Nein, wir sagen es nicht, es wird so, sondern wäre es traurig, weil es gibt's in der ganzen Welt. Ja, ich verkaufe viel Bier nach Japan. Die Chinesen haben es jetzt entdeckt. USA ist natürlich hyper überrascht über eine richtige Weise. Ich war letzten Herbst in Chile und habe denen was erzählt über Berliner Weiße. Ja, durch diese Crowdfunding-Aktion und durch diese ganzen Geschichten kann ich jetzt auch leider nicht nach USA fahren. Da war ich zum Biercup eingeladen als Judge, um denen mal zu zeigen, was richtig Weiße ist, gell? Und ja, aber ich nehme natürlich jede Gelegenheit wahr, um das jedem zu erzählen, der es wissen will oder auch nicht. Ja, und das ist schon schön, wenn es auch positive Eindrücke gibt. Ich habe immer oft denke ich immer so, ach Deutschland, ach, du hast es nicht verdient. So, weil alle immer so, was ist das denn? Ist sauer und dann ist teuer. Ja, sorry, es ist halt auch handgemacht. Es ist halt schwierig, dass auch das so in einer großen Punkt, ne? Brauerei irgendwie, kann man es nicht in die so Gypsy-mäßig brauen. Und so, es dauert halt auch eine Weile, bis es soweit ist. Ja, und das macht halt am Ende den Preis aus.
Absolut. Krass. Also ich würde jetzt sagen, zum Ende der Folge nochmal speziell aufs Crowdfunding. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, warum ist die Unterstützung so wichtig? Was willst du machen? Was können Unterstützer erwarten? Und ja, einfach nochmal ganz kurz. Und ganz wichtig, wir müssen sagen, ihr könnt noch bis zum 31.05. läuft das. Das muss man auf jeden Fall noch mal sagen. Ganz, ganz wichtig. Genau. Ich habe jetzt aktuell auch noch mal reingeguckt. Wir haben heute den 3. April. Wir liegen bei knapp 40.000 Euro. Das heißt, wir haben so 40% erreicht. Das sieht gut aus, Ulrike. Beziehungsweise, ich weiß nicht, Flo, hast du schon, aber wir werden auf jeden Fall auch noch unseren Teil dazu beitragen. Ja. Und es ist ganz fest eingeplant. Aber sag doch noch mal ganz kurz, für was ist das Geld? Was können Unterstützer vielleicht kriegen, wenn sie irgendwie da was reinbuttern? Wie sieht's aus?
Also wir haben uns ein paar tolle Preise einfallen lassen. Natürlich gibt es kleine Flaschen, große Flaschen. Wir haben so ein paar tolle Sachen noch, wie gesagt, die noch in der Pipeline sind, die noch gar kein offizielles Label haben. Tatsächlich so verwilderte New England IPAs wie Musik zur Entspannung oder Wilder Billy 2 mit Rose. Aber auch, was ich auch toll finde, ist eigentlich Basilikum. Und das ist groß gefeiert tatsächlich auch. Ja. Wie gesagt, hier die Flora mit Lindeblüte. Wir haben schon eine Party verkauft. An die Kölner Historiker. Da komme ich dann auch nach Köln dafür. Brauchen Sie nicht alle nach Berlin kommen. Aber man kann das auch im Salon buchen. Oder ein Online-Tasting haben wir jetzt noch neu reingestellt. Weil, wie gesagt, so eine große Party ist halt auch immer so, müssen halt auch viele Leute kommen dann. Ja, genau, Online-Tasting. Da gibt es so ein bisschen klassische Sachen. Bier mit meinem Namen hat jemand auch gekauft, kann man haben.
Das haben schon drei gekauft?
Ja.
Das ist abgefahren.
Es ist halt wichtig, dass wir ein bisschen Unterstützung kriegen. Uns unterstützen uns ja auch schon viele Menschen. Einfach auch ohne, dass sie da was dafür kriegen tatsächlich auch. Weil wenn nicht genug zusammenkommt, dann muss ich das leider absagen, das Projekt. Und obwohl ich es gar nicht so gerne möchte. Oder ich schrumpfe sehr, sehr, sehr ein. Aber im Moment stehen die Zeichen eigentlich auf größer.
Ah, okay.
Also wie gesagt, mit 40.000 sind wir noch nicht am Ende. Aber ich hoffe natürlich, es kommen noch ein paar zusammen. Und ja, ich würde es halt gerne weitermachen. So, aber so funktioniert es halt nicht. Ich brauche unbedingt jemanden, der mir hilft dabei. Den muss ich natürlich auch bezahlen. Und jemand, der da ein bisschen was auch verkauft, der wird auch bezahlt werden. Das ist auch ziemlich wichtig. Und ich würde das gerne ein bisschen ordentlicher machen, als da, wo ich gerade bin. Damit das mehr Sinn macht, im Endeffekt auch. Mhm. Und damit ich dann endlich auch diese Anlage von Flügge mal gebrauchen kann. Ich habe ja eigentlich auch vor, das habe ich noch gar nicht gesagt, nee, im Moment habe ich ja diese IBC-Container und dann ist das so geschlossen und so. Ich würde gerne eine so eine offene Gärung etablieren. Ich habe schon zwei so Tanks, die so groß sind, auch wie die Brauanlage, wo man die dann auch schön vergären kann, könnte. So offen und so mit Schaum und so, wo man dann so meditativ reingucken kann, wie in so ein Aquarium, wenn es gärt. Und ich wünsche mir eigentlich so ein Spot, wo die Leute auch hinkommen können, weil im Moment können mich die Leute auch in der Brauerei gar nicht besuchen, weil da ist auf dem ganzen Gelände Alkohol verboten eigentlich und das ist, ich würde sagen, auch relativ gefährlich für Fußgänger oder und Autofahrer will man da auch nicht unbedingt so viele haben, so. Das soll halt auch ein bisschen mehr für die Leute sein. Danach suche ich eigentlich, sowas will ich eigentlich, also so ist so mein ganz großer Traum, dass man das glatt sieht, dass man das, dass ich das so auf sichere Füße stellen kann, damit ich halt auch wieder produzieren kann und da weitermachen kann. Ich möchte es halt auch sehr gerne noch viel historischer machen, als es eigentlich jetzt ist. Dann wird es auch einfacher. Nehme ich mal an. Das hängt immer davon ab, wie viel ich jetzt Geld einsammle, tatsächlich. Ja, also die Idee ist von ganz klein, nur in unserem Salon irgendwie, keine Ahnung, irgendwie überleben, sag ich mal so. Oder das Einstampfen, je nachdem, ob es so funktioniert. Was natürlich komplett schade wäre. So. Oder das so weit machen, dass man auch wieder was exportieren kann zu einem vernünftigen Preis natürlich, weil jeder weiß, der Ausstoß bestimmt auch den Preis. Ja, je weniger du machst, je teurer muss es eigentlich werden, damit irgendwie deine Fixkosten gedeckt werden. Und das hängt halt jetzt davon ab, wie viel wir einsammeln.
Aber von daher, um da auch nochmal an die Community und alle Zuhörer zu senden, die zuhören, wenn ihr weiter traditionelle Berliner Weiße trinken wollt, und da gehören wir auf jeden Fall dazu, befasst euch mit dem Crowdfunding, schaut es an. Die Ulrike hat einige Sachen gesagt, was als Gegenleistung gibt, aber ihr könnt auch ohne Gegenleistung die Ulrike und die Schneeeule unterstützen. Macht damit, dass wir da als Bier-Community in Deutschland weiterkommen und einen traditionellen Bierstil am Leben halten. Das ist, denke ich, unglaublich wichtig für jeden Bierenthusiasten und auch Hobbybrauer da draußen.
Und sagt es jedem, der es wissen will oder auch nicht wissen will.
Ja, genau, verbreitet die gute Botschaft, genau, egal ob zugehört wird oder nicht. Irgendwann dringt es dann durch, ja, in das Kleinhirn von jedem Einzelnen.
Genau. Je öfter man das wiederholt, je besser ist es. Und probiert's einfach mal. Also das kann ich eigentlich nur mal anregen. Viele Leute sind am Ende zum Sauerbier.
Richtig, das kann dich ja schon überzeugen, ohne dass dir da einer die ganze Zeit auf den Füßen steht und sagt, du musst. Ne? Einfach mal probieren, einfach mal trinken. Genau. Der Flo ist mit einer Göse eingestiegen. Und jetzt schau mal, was aus ihm geworden ist. Und aber Flo, ich fand, das waren jetzt schöne Schlussworte. Also wir packen euch das natürlich in die Shownotes, in die Videobeschreibung. Keine Ahnung, wo das hier alles rauskommt, aber da packen wir euch den Link rein. Der Link, der zählt, der wichtig ist. Einfach draufklicken und mal gucken, was man vielleicht so ausgeben kann, was man erübrigen kann. Da zählt, glaube ich, jeder Euro irgendwie. Und wenn da viele mitmachen, dann klappt das auch. Und es sieht ja wirklich schon toll aus. Es geht in die richtige Richtung. Und wir werden da jetzt auch nochmal mitmachen. Und Flo, vielleicht so zum Ende. Wir haben auch was überlegt, wie wir extra nochmal quasi was beisteuern können, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist. Aber wir haben ja unsere treuen Zuhörer, die uns unterstützen, damit wir diesen Podcast hier irgendwie jeden Monat mehrfach an den Start kriegen. Das kostet ja auch alles ein bisschen Geld und Zeit. Und wir haben uns überlegt, dass wir dann im Mai auf jeden Fall die Summe, die da reinkommt, dass wir die auch noch in das Crowdfunding von der Schneeeule packen. Cool. Und ja, das so als kleines, das ist voll cool, ist nichts Großes, aber es ist nur, dass man auch sieht, wie wichtig uns das ist.
Oh, und ist so das toll, war, ey. Es ist schön. Ich freue mich.
Ja, schon. Und das ist ja, ich denke auch, dass einfach ein Zeichen, wie cool die Bier-Community in Deutschland doch zusammenhalten kann, auch wenn man manchmal ein bisschen schimpft. Genau. Aber ich glaube, das funktioniert. Ja. Das kann was richtig Cooles werden. Und vielleicht entsteht daraus ja da jetzt, wie du gesagt hast, die Pläne finde ich ziemlich cool. Also, dass man dann mal vorbeikommen kann, dass man sich das angucken kann. Wie entsteht ja, genau, so eine traditionelle Weise? Wie macht gärt das die? Keinen wie Sinn, sieht das aus?
Genau.
Ja, absolut cool. Finde ich schön. Und an dieser Stelle würde ich auch sagen, machen wir einen Deckel drauf, machen wir einen Sack zu und schließen die Folge und gucken mal, ob wir ein paar Leute erreicht haben, die jetzt mal auf den Link klicken und ein paar Euro rüberschieben.
Das wäre voll cool. Echt. Die Berliner Weiße doch hat's verdient. Tatsächlich.
Ja. Denken wir auch.
Mehr als verdient, ja.
Also in diesem Sinne, Leute, klickt auf den Link, gebt ein paar Euro raus und wir gucken mal, was wir am Ende erreichen. Bis zum 31.05. könnt ihr noch. Danke, Ulrike, dass du da warst. War eine coole Folge.
Sehr gerne.
Ein cooles Special.
Und vergesst nicht, jeder Beitrag zählt, um die Ulrike und die Schneeolle zu unterstützen, dass wir auch in der Zukunft noch leckere, traditionelle, mit Brett fermentierte Berliner Weiße genießen dürfen.
Macht's gut.
Ciao.